Knapp 60% derjenigen, die hier in Schleswig-Holstein Urlaub machen, sagen, ja, es ist mir wichtig, mein Urlaub soll möglichst ökologisch verträglich, ressourcenschonend und umweltverträglich sein. Knapp 60%. Aber das heißt noch lange nicht, dass sie das auch alle so umsetzen. Und nicht nur, weil sie nicht wollen, teilweise können sie einfach nicht, weil das Angebot nicht da ist. Man muss ihnen dann zum einen kommunikativ auf die Sprünge helfen und zum anderen aber auch ein Angebot schaffen, damit sie ihre Wünsche auch umsetzen können.
Klönschnack mit Tiefgang. Das ist Shift. Der Norden macht Zukunft. Der Energiewende-Podcast der EKSH.
So, jetzt wird's spannend. Ich habe nämlich diesmal eine Frage nicht nur an unsere Gästin, sondern Niklas, du musst auch mitraten.
Du hast mich schon mal eine Folge gefragt, da habe ich mich ganz schön blamiert.
Ja, diesmal schaffst du es besser. Ich will nämlich wissen, und ich finde, Niklas antwortet zuerst, weil Bente weiß das bestimmt. Ich möchte gerne wissen, welches Bundesland bleibt auch 2025 das beliebteste Inlandsreiseziel in Deutschland? Wo reisen die Deutschen am liebsten hin, wenn sie innerhalb Deutschlands reisen müssen?
Ich würde es ja uns Schleswig-Holsteinern wünschen, aber ich habe eher die Tendenz Richtung Bayern oder MacPom. Ich sage mal Bayern.
Okay.
Bei den längeren Urlaubsreisen Schleswig-Holstein und bei den Kurzurlaubsreisen Bayern.
Und uns interessieren die längeren, weil wir wollen nämlich siegen. Genau, also tatsächlich das zweite Mal in Folge, wenn ich richtig informiert bin, liegt Schleswig-Holstein knapp vor Bayern, was lange geführt hat, oder? Bente, kannst du das bestätigen?
Ja, Bayern ist eigentlich traditionell schon lange schon an der Spitze der Urlaubsreiseziele. Mecklenburg-Vorpommern ist tatsächlich aber auch ab und zu schon mal die Nummer eins gewesen.
Na, okay.
So geht immer so Küste oder Berge.
Ja. Ja, wir haben zweimal Küste, also dürfen wir auch gewinnen. Jetzt lasse ich Niklas mal raus und frage hier weiter meine Expertin. Ich habe nicht noch eine Folgefrage. Welche Faktoren sind dann für die Wahl Schleswig-Holsteins als Reiseziel besonders wichtig?
Bei der Entscheidung für das Urlaubsreiseziel Schleswig-Holstein spielt vor allen Dingen eine Rolle die Natur hier, also die natürlichen Gegebenheiten, aber auch die Tatsache, dass man hier sehr gut entspannen kann und dieses Maritime, das ist hochattraktiv für Gäste, insbesondere aus Bundesländern, in denen es das nicht so gibt. Und viele Urlauber kommen aus Nordrhein-Westfalen und die freuen sich einfach, wenn sie hier an der Küste sein können.
Das heißt, wir haben hier auf jeden Fall die richtige Person sitzen, oder Niklas?
Ja, ich freue mich auf die nächste Folge, Bente. Du warst schon mal bei uns. Die Folge verlinken wir uns natürlich auch, damit ihr da unbedingt nochmal reinhört. Schön auf jeden Fall, dass du nochmal bei uns da bist. Herzlich willkommen natürlich auch an alle da draußen. Sandra, auch wieder schön, dass du mit hier am Tisch sitzt und dir den Kuchen zu Gemüte führst. Bente, ich möchte dich nochmal vorstellen, allerdings nur kurz. Wer da mehr wissen möchte, sollte unbedingt in die Folge zuvor reinhören, die wir mit dir schon mal veröffentlicht haben. Bente Grimm, du arbeitest für das Institut für Tourismus und Bäderforschung in Nordeuropa, kurz NIT. Das schon seit 2003 und seit 2018 bist du dort Leiterin für touristische Mobilitätsforschung. Du bist auch gleichzeitig Projektleiterin beim Verein Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen, FOR oder FUR, ich weiß nicht, wie kürzt man das ab?
Wir sagen FOR.
Okay. Und mit dir wollen wir heute über folgende Thematik sprechen, Sandra.
Ja, wir wollen wissen, wie kommen unsere Touris in den echten Norden? Also wir wollen mit dir darüber sprechen, wer uns besucht, warum die uns besuchen und wie die eigentlich hier zu uns kommen, die ganzen Touris.
Ja, gerne.
Und wir möchten damit anfangen, mit dir herauszufinden, wie eigentlich der typische Schleswig-Holstein-Touri, wenn es ihn denn gibt, aussieht. Also wer kommt zu uns in den echten Norden, um sich hier zu erholen? Gibt es da so ein typisches Merkmal?
Es gibt nicht ein typisches Merkmal, aber mehrere. Und wir erheben regelmäßig Daten im Rahmen der Reiseanalyse. Das ist das große Projekt der FUR, also der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen, eine Interessensvertretung der Touristiker hier in Deutschland. Und wir erheben jährlich bevölkerungsrepräsentative Daten, unter anderem eben zum Reiseverhalten, und wir können sehen, dass diejenigen, die nach Schleswig-Holstein reisen, das sind im Übrigen, auch hier habe ich jetzt eine Millionenzahl, 2,9 Millionen Urlaubsreisen mit Ziel Schleswig-Holstein im Jahr 2025, und dazu gibt es dann auch noch Kurzurlaubsreisen mit Ziel Schleswig-Holstein, noch ein bisschen mehr sogar, 2,9 Millionen. Und die Leute, die hierher kommen, kommen vor allen Dingen aus den bevölkerungsreichen Bundesländern, also aus Nordrhein-Westfalen, einige aber auch aus Niedersachsen, Bayern, Baden-Württemberg. Im Endeffekt ist wirklich so, dass die allermeisten Urlaubsreisenden hier kommen aus dem Inland, ein paar wenige auch aus den in der Nachbarländern, aber es sind vor allen Dingen inländische Touristen, die interessieren sich ganz stark dafür, hier am Wasser zu sein. Die möchten die Natur erleben, die möchten hier in der Ferienwohnung sein, im Ferienhaus sein, die sind ja gerne am Strand, sind gerne mit dem Rad, gerne zu Fuß unterwegs und kommen ganz überwiegend im Sommer bei ihren längeren Urlaubsreisen und bei den kürzeren eher so im April, Mai. Das ist also die Hauptreisezeit.
Okay, da hast du uns den SH-Touri beschrieben.
Was fehlt uns, um internationales Reiseziel zu sein? Ist es nur das Wetter? Oder der Ballermann, der fehlt?
Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt als Fehlen bezeichnen würde, aber die großen Metropolen, also die internationalen Gäste, möchten eben lieber nach Berlin, vielleicht noch nach Hamburg, München oder Köln. Für die kennen die schleswig-holsteinischen Städte gar nicht, so schön sie auch sein mögen. Und dann sind wir auch auf der Landkarte ein bisschen zu weit weg und zu weit am Rand für einige. Ansonsten, ich weiß gar nicht, ob das so erstrebenswert ist, mehr Gäste aus dem Ausland zu haben, gerade aus Klimaschutzgründen. Also dann, wenn man anfängt, Marketing in China zu machen, muss man sich darüber im Klaren sein, dass die Menschen mit dem Flugzeug hierher kommen. Ist aus Klimasicht ja auch nicht so gut. Von daher bin ich eigentlich dankbar für jeden, der eine kurze Anreise hat.
Es gibt ja oftmals diesen Slogan, Leben, wo andere Urlaub machen. Das hört und liest man in Schleswig-Holstein viel. Mögen wir Einheimischen da eigentlich unsere Touris? Also weil du auch gerade davon sprachst, naja, muss das überhaupt sein, dass so viele internationale Gäste kommen? Hab ich gedacht, lass uns doch mal darüber reden, ob wir das überhaupt toll finden, dass Gäste hierher kommen.
Ja, spannendes Thema auf jeden Fall. Wir führen tatsächlich immer wieder Tourismusakzeptanzuntersuchungen durch und befragen Einheimische und wollen von denen dann wissen, welche positiven, welche negativen Auswirkungen Tourismus in der eigenen Gemeinde ihrer Meinung nach hat. Und da kommt dann regelmäßig raus, dass die Menschen insgesamt dass sie zwar schon merken, okay, der Tourismus, also der beeinflusst definitiv mein Leben hier, gerade in den touristisch stark frequentierten Gebieten an der Nordsee, an der Ostsee, sagen aber auch, das ist ein saisonales Phänomen, also während der Saison ist einfach deutlich mehr los, es führt zu mehr Verkehr, führt auch dazu, dass der Wohnraum knapper und vor allen Dingen teurer wird. Man nimmt aber schon auch wahr, dass der Tourismus viele positive Seiten hat. Und zwar zum Beispiel mehr touristische Angebote, die auch von Einheimischen bei Ausflügen genutzt werden können. Gerade so Gastronomie ist einfach deutlich ausgeprägter dort, wo mehr Tourismus ist. Wenn man in einem kleinen Ort im Binnenland lebt, wo nicht so viele Touristen sind, dann hat man eben, wenn überhaupt, eine Dorfkneipe und selbst die nicht unbedingt. Man hat Ladenöffnungszeiten am Wochenende durch die Bäderregelung, die andere nicht haben. Auch das hat Vor- und Nachteile natürlich für diejenigen, die dort arbeiten müssen, aber auch als Einheimischer ist das ja nicht nur negativ. Man kann dann, hat zusätzliche Möglichkeiten. Und also wir sehen eben schon, dass diejenigen, die in diesen Tourismusgebieten leben, ziemlich klar unterscheiden zwischen den Auswirkungen auf sich persönlich und auf den Ort, auf die Gemeinde. Also man sieht dann, okay, man selbst ist irgendwie stark betroffen, weil man im Stau steht und keinen Parkplatz findet oder so. Aber dass die Gemeinde davon profitiert durch die Steuereinnahmen, das ist einem dann schon klar. Und deswegen findet man das im Endeffekt dann eigentlich doch ganz in Ordnung. Schwierig ist, wenn das dann überschwappt und dann zu einem negativen Tourismusakzeptanzsaldo wird.
Mhm. Dann habe ich noch gelesen, dass wir einen sehr hohen Anteil an Stammgästen in Schleswig-Holstein haben. Kannst du das bestätigen und weißt du den Grund dafür?
Naja, Grund wird mit Sicherheit sein, dass sie besonders zufrieden sind und gerne hierher kommen. Ein sehr hoher Anteil, auch da würde ich sagen, erstmal verglichen mit wem, verglichen mit was. Wir haben einen Anteil von 21%, die zum ersten Mal da sind bei den längeren Urlaubsreisen. Und 80% der Urlaubsreisen sind von Leuten gemacht worden, die sagen, ja, ich war früher schon mal hier, das ist tatsächlich hoch. Bei allen Urlaubsreisen liegt der Anteil bei 62%, also diejenigen, die schon mal da waren. Und ist innerhalb Deutschlands, aber durchaus auch in anderen Bundesländern so. Ich denke einfach, das ist die hohe Zufriedenheit. Wenn man es da gut findet, kommt man wieder. Könnte auch daran liegen, dass einige Urlaubsreisen auch Verwandten- und Bekanntenbesuche sind. Schleswig-Holstein ist ja ein Gebiet, in das viele Menschen im Rentenalter ziehen, die früher bei ihren Urlauben das Bundesland kennengelernt haben und jetzt pensioniert sind, im Ruhestand sind, hierher ziehen und dann aber natürlich auch wiederum besucht werden von anderen, von ihren Kindern und Enkelkindern, die dann hierher kommen. Und die kommen dann ja immer wieder, weil eben Oma und Opa da wohnen.
Ja, praktisch, wenn man ein Ferienhaus und eine Familie an der Nordsee oder Ostsee hat.
Ja, ich meinte jetzt weniger das Ferienhaus, sondern diejenigen, die wirklich die hierher ziehen und dauerhaft hier wohnen und dann aber besucht werden von anderen.
Genau, aber ich als Enkelkind, für mich wäre das ja quasi wie ein Ferienhaus am Meer.
Ja, genau. Ja, klar.
Wie kommen denn die Gäste von außerhalb zu uns? Was ist da das Mittel der Wahl?
Ja, die allermeisten kommen mit dem Pkw. Wir haben einen Anteil von 86% bei den längeren Urlaubsreisen, die mit dem Pkw ankommen. Da sind schon diejenigen mit Wohnmobil, Wohnwagen, Kleinbus schon mit drin. Wenn man die abzieht, sind es immer noch 80%. Also ganz klar von denjenigen, die hier innerhalb Deutschlands starten. Und anssonsten, die Bahn hat einen Marktanteil von knapp 10% bei Urlaubsreisen nach Schleswig-Holstein. Das ist immer noch deutlich mehr als der Bus. Also mit dem Reisebus kommen 4%. Und Flieger spielt eigentlich keine Rolle. Der ist zu vernachlässigen, aus Klimaschutzsicht natürlich sehr positiv.
Und gibt es da Unterschiede zwischen Gästen aus Deutschland oder auch, du hast zwar schon gesagt, dass wir nicht so viele internationale Gäste haben, aber sagen wir mal, wir haben vielleicht noch ein paar Gäste aus Skandinavien. Unterscheiden sich da die Anreiseformen zwischen jemand, der aus Nordrhein-Westfalen kommt und jemand, der aus Dänemark herkommt?
Die Dänen kommen auch mit dem Auto. Das sieht man ja auch an den Kennzeichen, die hier rumfahren. Also genau das Gleiche bei denen. Wenn die Dänen ans Mittelmeer fahren, dann nehmen sie den Flieger, so wie die Deutschen auch, aber nach Deutschland kommen sie mit dem Auto.
Und ist der typische Urlaubsgast eigentlich schon relativ früh klar, wie er anreist? Also entscheidet er sich frühzeitig für die Bahn oder für das Auto? Oder ist das schon etwas, was er von Urlaub zu Urlaub auch kurzfristig entscheidet?
Also üblicherweise steht das Reiseziel ganz vorne bei der Reiseentscheidung. Also wenn man die verschiedenen Dinge, über die man überhaupt nachdenken kann, in Betracht zieht, es ist klassischerweise so, dass ich erstmal das Reiseziel festlege und dann nachgelagert verschiedene andere Dinge und vom Reiseziel Ziel hängt dann beispielsweise auch das Verkehrsmittel ab. In einigen Fällen bleibt ja gar nichts anderes mehr übrig. Aber selbstverständlich spielen dabei die Einstellungen und die Pkw-Verfügbarkeit auch eine Rolle. Gleichzeitig aber auch, ob ich eine Bahncard habe, ob ein Bahnhof in der Nähe ist und solche Sachen. Aber das Reiseziel zuerst fest und dann hängt es auch noch davon ab, wer mitfährt und was für eine Art von Unterkunft ich besuche.
Okay, und gibt es da Unterschiede bei der Art von Urlaub? Also eher Kurzurlaub, ist es da anders als bei einem Familienurlaub? Oder viele Leute kommen ja auch nach Schleswig-Holstein zu einem Kururlaub?
Ja, auf jeden Fall gibt es Unterschiede. Familien kommen tendenziell noch eher mit der Bahn, mit mehreren Personen, mehr Gepäck, Kinderspielzeug und all sowas mit dabei. Alleinreisende, habe ich gerade gesagt, also Familien eher mit dem Pkw, Entschuldigung, genau. Ja. Alleinreisende eher mit der Bahn. Ältere Menschen sind eher mit Bus und Bahn unterwegs oder ganz junge. So die mittleren Altersklassen sind die, die mit dem Auto unterwegs sind. Busreisen werden eigentlich nur von Älteren gebucht, mal mit Ausnahme von Klassenfahrten oder jüngeren Menschen, die mit dem Fernbus, mit dem Flixbus oder so unterwegs sind. Aber ansonsten sind Busreisen ganz klar das ältere Klientel. Gibt Unterschiede zwischen kürzeren und längeren Urlaubsreisen. Das ist das, was du jetzt gerade gesagt hast. Bei kürzeren kommt man auch nach Schleswig-Holstein eher mal mit der Bahn. Vielleicht auch deshalb, weil man nach Lübeck oder nach Kiel möchte. Beide sind gut mit der Bahn erreichbar. Zumindest Lübeck, bei Kiel so mittelgut, weil ja die Verbindung von Hamburg hierher nicht immer so gut klappt. Aber da ist der Anteil der Bahnreisen dann einfach schon noch ungefähr doppelt so hoch bei den Kurzurlaubsreisen.
Und wirkt sich das eigentlich auf unsere oder auf die touristische Mobilität aus, dadurch, dass wir zwischen zwei Meeren liegen und ja auch viele Urlaubsinseln haben, die sehr beliebt sind?
Stimmt, ein Verkehrsmittel, über das wir noch gar nicht gesprochen haben, ist die Fähre, das Schiff. Also zum einen die Skandinavier, die eben auch zum Teil mit dem Schiff kommen, also gerade über Puttgarden, Rødby, beziehungsweise von Rødby nach Puttgarden oder auch von Göteborg mit der Fähre nach Kiel, von Oslo mit der Fähre nach Kiel. Die gibt es selbstverständlich auch noch. Oder aber auf die Nordseeinseln. Da spielt logischerweise das Schiff eine ganz große Rolle. Die Bahn, insbesondere auf dem Weg nach Sylt, wenn man ja gar nicht anders hinkommt, selbst wenn man das Auto dabei hat, ist der Bahnanreiseanteil an der Nordsee deshalb auch deutlich höher als an der Ostseeküste bei den Urlaubsreisen und Kurzurlaubsreisen.
Das ist interessant, weil die Städte an der Ostküste liegen, wo man eigentlich denken würde, wir sind ja mit der Bahn recht gut angeschlossen, ne?
Ja, also, ja, das stimmt. Aber wenn ich jetzt unabhängig von den Städten, also bei den längeren Urlaubsreisen spielen die Städte eine sehr, sehr, sehr geringe Rolle. Ja, bei den Kurzurlaubsreisen und bei den längeren Urlaubsreisen verteilt sich das ja auf Ostseeküste und Nordseeküste. Und da wird dann eben mit der Bahn häufiger an die Nordsee gereist, was einfach an der Anbindung liegt und insbesondere daran, das ist ganz klar auch der Sylt-Faktor mit dabei.
Ja. Es gibt ja auch im Pkw-Bereich Sharing-Angebote. Mhm. Ist das in Schleswig-Holstein etwas, was attraktiv ist zu nutzen für Touristen, die hier ankommen, die sagen, ich komme zwar mit der Bahn, aber so ein bisschen mehr Flexibilität, gerade auch im ländlichen Raum Schleswig-Holstein, wünsche ich mir dann doch und schnapp mir da mal Carsharing-Auto?
Naja, so oft gibt's das ja gar nicht. Im ländlichen Raum, also zu nennen wäre da insbesondere die Smile-24-Region, also die Region Rendsburg, Eckernförde, Schleswig da oben. Da gab's ja das große Modellprojekt mit Smile-24, bei dem wirklich ein Mobilitätsangebot geschaffen wurde, bei dem 24/7, also 24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche, man von A nach B kommen konnte. Das Projekt richtete sich ganz klar nicht nur an Einheimische, sondern auch an Touristen. Und da gab es dann auch Carsharing, aber auch Bikesharing-Angebote. Aber ansonsten ist das ja im ländlichen Raum gar nicht so üblich. Es gibt ein paar kleinere Initiativen, bei denen dann Fahrzeuge, die bislang von den Kommunen oder von den Kreisen genutzt werden oder irgendwie von der öffentlichen Hand, dann auch für Einheimische oder auch für Touristen nutzbar sind. In St. Peter-Ording gibt es meines Wissens auch noch ein Carsharing-Angebot für Touristen, das vom Hotel aus mit angeboten wird, beziehungsweise den Nordseeflitzer dort. Also das ist attraktiv. Über die genauen Nutzerzahlen kann ich tatsächlich wenig sagen. Es ist aber schon was, wo man zum einen eine gewisse Vorkenntnis haben muss. Ich denke, das ist vor allen Dingen was für Leute, die aus dem urbanen Raum kommen und in der Heimatstadt auch schon Carsharing machen, sich damit auskennen und sich darauf einlassen, dann eben ohne Auto anzureisen und dann vor Ort, dort, wo sie nicht mit Bus, Bahn, Fahrrad vorwärts kommen, dann so ein Auto nutzen zu können. Für die ist es super, aber es ist im Endeffekt, glaube ich, echt ein sehr, sehr kleines Segment. Also gerade was Bikesharing angeht, würde ich mir wünschen, dass das noch in deutlich mehr Urlaubsregionen verfügbar wäre und nicht nur in den Städten.
Ja, lass uns gerne kurz über das Fahrrad sprechen. Ich glaube, das ist einer der wenigen Verkehrsmittel, über die man sagen kann, dass sie durchweg klimafreundlich sind.
Ja, das stimmt.
Prägt die touristische Mobilität in Schleswig-Holstein denn das? Also prägt das Fahrrad die touristische Mobilität in Schleswig-Holstein oder ist das zu vernachlässigen?
Ganz, ganz wichtiger Punkt. Jetzt auch schon wieder eine Zahl. 28% derjenigen, die ihre Haupturlaubsreise, also die wichtigste Urlaubsreise des Jahres nach Schleswig-Holstein gemacht haben, sind während dieser Reise häufig oder sehr häufig Fahrrad gefahren. Es gibt noch ein paar, die sind Fahrrad gefahren, aber eben nicht häufig oder sehr häufig. Mhm. Also sprich, auf jeden Fall jeder Dritte ist hier im Fahrrad unterwegs und ein ganzer Teil mit dem E-Bike wird zunehmend wichtiger. Und aus Klimaschutzgründen super, du hast gerade schon gesagt, aus gesundheitlichen Gründen super, wenn man sich bewegt, entlastet den Verkehr, sorgt für weniger Staus. Was noch fehlt, sind natürlich die passenden Radwege. Die sind nicht überall vorhanden und da müsste noch deutlich mehr getan werden.
Die nehmen wahrscheinlich die Fahrräder aber auch meistens eher mit oder gibt es auch viele Anteile, die das vor Ort ausleihen?
Es gibt beides, ne? Also sowohl diejenigen, die insbesondere auf dem Auto dann hinten drauf ihre Fahrräder haben, als auch die dann vor Ort die Fahrräder mieten. Es gibt ja auch Unterkünfte, die Fahrräder mit zur Verfügung stellen, die man dann einfach leihen kann. Und dann eben noch die Bikesharing-Angebote. Also ich glaube, da gibt's echt eine große Anzahl. Wie da jetzt der Anteil ist zwischen denen, die mitbringen und leihen, weiß ich nicht.
Prima. Ich durfte ja schon ein bisschen quizzen mit euch und ich glaube, jetzt will Niklas noch ein bisschen quizzen.
Genau, wir machen jetzt einen Quiz entweder oder. Mhm. Was wirkt sich aus deiner Sicht stärker auf das Mobilitätsverhalten der Gäste aus? Das erste ist gratis Busse oder weniger Parkplätze?
Weniger Parkplätze, würde ich tatsächlich sagen. Wobei ich immer empfehlen würde, es miteinander zu kombinieren, einfach nur weniger Parkplätze anzubieten, kann auch dazu führen, dass einfach weniger Gäste genau dieses Ziel ansteuern. Und von daher hat es ganz klar eine Auswirkung auf das Mobilitätsverhalten, aber nicht immer die gewünschte. Also manchmal führt das einfach dazu, dass man dann woanders hinfährt oder dass der Parksuchverkehr dann einfach ganz groß ist.
Das wäre dann schwierig, ja.
Genau.
Glaubst du, es ist wichtiger, gute technische Lösungen anzubieten, über Apps, bei der Buchung, für Tickets etc.? Oder ist auch die persönliche Ansprache und gute Gastgeberin zu haben wichtig?
Beides gibt es kein Wichtiger, ist beides wichtig. Das sind einfach unterschiedliche Akteure. Der Gastgeber kann selbst nicht unbedingt die neue Technik entwickeln. Wenn sie da ist, kann er sie nutzen, kann sie anbieten. Aber was er machen kann, ist die Leute ansprechen, kann die Leute informieren und jeder nach seinen Fähigkeiten. Am Ende braucht man beides.
Und ist das in Schleswig-Holstein beides soweit gut ausgeprägt?
Beim Thema Mobilität, das ist ja so viel Nachholbedarf. Da gibt's einzelne sehr positive Beispiele. Es gibt ja zum Beispiel an der Nordsee die Nationalparkpartner, der Zusammenschluss von Betrieben, die sich besonders nachhaltig verhalten, also touristische Betriebe. Und da gibt's viele, viele, viele gute Beispiele, die auch gut kommunizieren und auch technische Lösungen anbieten. Gibt's natürlich auch in anderen Regionen Schleswig-Holstein, aber ich habe das Gefühl, dass es eher von Einzelpersonen abhängig und von deren persönlicher Einstellung. Und wenn die mit dem Herzen bei der Sache sind und außerdem Kommunikationstalente, dann läuft das richtig gut. Aber manchmal müssen sie doch ein bisschen stärker an die Hand genommen werden.
Okay. Genau, ganz kurz auch nochmal auf die Bahn zu sprechen kommen. Habt ihr nicht in euren Zahlen feststellen können, dass seit Einführung des Deutschlandtickets die An- und Abreise mit der Bahn zugenommen hat nach Schleswig-Holstein?
Die An- und Abreise nicht, aber wir können feststellen, dass das Deutschlandticket genutzt wird bei der An- und Abreise und auch vor Ort auf dem Weg nach Schleswig-Holstein und innerhalb Schleswig-Holsteins. Das heißt aber nicht unbedingt, dass es mehr Urlaubsreisen gibt, die mit der Bahn unternommen werden. Das Ticket wird aber genutzt und es führt durchaus dazu, dass auch bei denjenigen, die mit dem Auto anreisen, dass die dann vor Ort mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sind, weil sie das Deutschland-Ticket haben.
Schleswig-Holstein liegt ja bekannterweise auf dem Weg nach Skandinavien für viele Menschen. Wir haben uns gefragt, ob das Reiseaufkommen von oder nach Skandinavien einen signifikanten Stellenwert für Schleswig-Holsteins Verkehr hat. Also merken wir das als Durchreiseverkehr in diesem Fall vor allem auch viel?
Ja, merken wir. Also insbesondere auf den Autobahnen, aber auch auf den Fähren. Dann eben viele sind, die einfach deren Ziel gar nicht in Schleswig-Holstein liegt. Die aber nach Dänemark, nach Schweden, nach Norwegen möchten, hier durchfahren oder umgekehrt die Skandinavier, die weiter in den Süden möchten. Ja, die gibt es. Merken wir, es ist schwer, die zu zählen und auch schwer, was dran zu verändern. Sozusagen, man müsste die ja dann irgendwie das Land überspringen lassen. Das funktioniert ja nicht so ganz.
Ab und zu merkt man ja so, oder kriegt man so Schlagzeilen mit, dann irgendwie zu Ferienbeginn am Samstag, so ein typischer Bettenwechseltag in Dänemark, dass dann auch nicht Stau ist auf der Autobahn.
Ja, klar. Und man sieht es natürlich auch auf Fehmarn, wenn dann plötzlich alle von der Fähre runterkommen, ist die Insel nochmal extra voll. Da sind wir aber nicht das einzige Bundesland. Also was sagen denn die Niedersachsen und die Hessen? Also da fahren ja auch alle durch. Das betrifft tatsächlich alle, würde ich sagen. Bei uns sieht man es durch die ausländischen Kennzeichen an der einen oder anderen Stelle vielleicht noch ein bisschen häufiger als bei Bundesländern, die mitten in Deutschland liegen.
Schleswig-Holstein hat mit Kiel und Travemünde ja auch zwei Kreuzfahrerstationen. Ist die Kreuzfahrt für die Mobilitätswende eher ein Hindernis oder eine realistische Chance, auch die Branche nachhaltig zu verändern?
Aus meiner Sicht eher ein Hindernis. Durch die zunehmende Anzahl an Kreuzfahrtschiffen und Kreuzfahrtgästen, den ganz, ganz, ganz starken, nicht nur CO2-Ausstoß, sondern insgesamt die gesamte Umweltbelastung durch die Schiffe, ist aus meiner Sicht ein Hindernis, wobei auch da würde ich jetzt wieder das einschränken. Diejenigen, die mit dem Kreuzfahrtschiff hier auf der Ostsee unterwegs sind und hier innerhalb von Deutschland starten, ja eigentlich noch aus Klimaschutzgründen das ein bisschen besser machen als die, die erst bis in die Karibik fliegen und dort aufs Kreuzfahrtschiff steigen. Also da gibt es ja schon noch, ne, auch Kreuzfahrt ist nicht gleich Kreuzfahrt, da gibt es schon noch Unterschiede und es gibt ja auch unterschiedliche Kreuzfahrtgesellschaften, die sich unterschiedlich viel Mühe geben bei ihren Schiffen. Und das, finde ich, muss man schon auch anerkennen, dass die da durchaus was tun, weil sie natürlich auch merken, das hat für sie natürlich auch Auswirkungen, die steigenden Treibstoffpreise zum Beispiel. Und die tun schon was und sie werden für sich gesehen besser, aber das ganze Marktvolumen ist riesig groß und die Auswirkungen sind schon ziemlich verheerend.
Wenn wir über Kreuzfahrten sprechen, dann sprechen wir doch über Schiffe, die nicht nur für die Überbrückung einer Wegstrecke gedacht sind, sondern die wirklich ein kleines Entertainment-Programm haben. Also da gibt's ja von bis... Und dann gibt es ja aber auch Fähren. Ja. Die würde ich jetzt eher bezeichnen als, ich benutze sie wirklich nur einmal, um über die Ostsee zu kommen oder wo auch immer. Dementsprechend würde ich das ein bisschen voneinander trennen wollen. Und im Frachtverkehr zum Beispiel, da gelten Schiffe ja als vergleichsweise klimafreundlich. Gilt das denn auch für Urlaubsreisen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel von Kiel mit der Fähre nach Schweden fahre, bin ich dann klimafreundlicher unterwegs, als wenn ich einmal außen rum, sag ich jetzt mal, über Dänemark und die Brücken reise und das Auto fahre?
Oh, verdammt gute Frage. Bin ich tatsächlich überfragt. Auf jeden Fall bist du dann klimafreundlicher, als wenn du das Flugzeug nimmst. Das hängt mit Sicherheit auch noch von der jeweiligen Fähre ab. Teilweise hat ja die gleiche Fährgesellschaft unterschiedliche Schiffe. Und je nachdem, ob das jetzt gerade die Hybridfähre ist oder nicht, oder welche von denen das gerade ist. Ganz ehrlich, ich bin überfragt. Aber
ja, weil das finde ich manchmal ganz interessant, weil wir das ja in Kiel hier auch recht viel mitbekommen. Dadurch, dass die Schiffe ja tagtäglich hier bei uns ablegen und ankommen, dass es ja einen großen Unterschied macht, mache ich wirklich eine Reise mit einem Kreuzfahrtschiff, wo eigentlich eine Kleinstadt übers Meer schippert, oder habe ich einen relativ effizienten, gut beladene Fähre, die mich auf schönem direktem Weg dann in mein Reisezielland bringt.
Ja, also wenn man die beiden vergleicht, also auf jeden Fall sofort recht. Natürlich, eine Fähre ist deutlich klimafreundlicher als ein Kreuzfahrtschiff. Aber bei diesem Vergleich Fähre versus Pkw, ich glaube, da hängt das auch noch davon ab. Wie gesagt, ich weiß es echt nicht. Es hängt auch davon ab, wie stark der Pkw besetzt ist, was für ein Pkw das ist, ob das ein E-Auto ist oder nicht, wie stark die Fähre belegt ist. Und ja.
Wenn wir insgesamt nochmal auf unsere touristische Mobilität schauen, nach und in Schleswig-Holstein und auch über Nachhaltigkeit sprechen wollen, wo siehst du da das größte Problem? Ist es eher bei der Infrastruktur, die wir vielleicht noch nicht haben? Ist es zum Beispiel zu wenig Bahnstrecke, also Schiene nach Schleswig-Holstein? Ist das vielleicht noch die fehlende Ladeinfrastruktur, die dazu führt, dass die Leute mit dem E-Fahrzeug nach Schleswig-Holstein kommen? Oder ist es vielleicht auch eher auf Seiten der Gäste, die es nicht schaffen, gut zu organisieren und zu planen? Oder ist es vielleicht auch eine Sache der Kommunikation der Tourismuswirtschaft hierzulande, die es nicht schafft, aufzuzeigen, wie kann man gut hier touristisch und nachhaltig unterwegs sein?
Gibt auf jeden Fall mehrere Baustellen, mehrere Punkte. Zum einen, also bei der Bahn würde ich sagen, eher der Zustand des Schienennetzes. Also nicht nur, dass es zu wenige Schienen gibt und dass mehr Schienen reaktiviert werden müssten. Die da sind, sind einfach zu störungsanfällig und zu unzuverlässig. Die Erreichbarkeit ist einfach nicht überall gegeben. Viele Orte sind touristisch hochattraktiv, aber schlecht mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar, was auch daran liegt, dass viele Schienenverkehrsverbindungen gekappt wurden oder gar nicht erst gebaut wurden, weil man immer nur auf die Einwohnerzahlen geschaut hat und nicht geschaut hat, wie viele Gäste sind dort. Es gibt ja viele kleine Orte, bei denen dann plötzlich Millionen Aufenthaltstage zu verzeichnen sind, obwohl dort nur 3000 Menschen wohnen. Und dann ist das Mobilitätsbedürfnis einfach viel, viel größer und das Mobilitätsangebot passt nicht mehr. Große Baustelle ist auf jeden Fall das Thema Kommunikation und Information an allen Ecken und Enden, sowohl bei den Anbietern, bei den Mobilitätsanbietern, aber auch bei den Touristikern, wobei ich finde, das ist besser geworden in letzter Zeit und auch die Zusammenarbeit ist besser geworden. Ich hoffe ganz stark, dass auch unser EKSH-Projekt dazu beigetragen hat. Wir hatten vor ein paar Jahren ein Projekt, da ging es um nachhaltige Mobilität in schleswig-holsteinischen Urlaubsregionen, haben da auch einen Leitfaden entwickelt und haben zusammen mit 10 Regionen hier in Schleswig-Holstein und mit Verkehrsplanern kräftig daran gearbeitet, die touristische Mobilität hier nachhaltiger zu gestalten. Und da ist seitdem doch schon einiges passiert und vor allen Dingen sind die Akteure jetzt besser vernetzt. Vorher kannten die sich gar nicht unbedingt. Also die arbeiteten in der gleichen Region und jeweils am Thema touristische Mobilität, aber die einen von der Mobilitätsseite, die anderen von der Tourismusseite und eigentlich haben sie ja die gleichen Ziele und das ist auf jeden Fall schon besser geworden. Ja, und dann hast du es gesagt, die Köpfe der Menschen, die Köpfe der Gäste, deren Einstellung und deren Bewusstsein dafür, was sie da eigentlich tun. Und aber selbst die eben eine positive Einstellung haben zu Klimaschutz und zur Nachhaltigkeit, selbst bei denen, also vielleicht einfach so zum Wissen, tatsächlich erheben wir auch dazu Zahlen. Wir haben knapp 60% derjenigen, die hier in Schleswig-Holstein Urlaub machen, sagen, ja, es ist mir wichtig, mein Urlaub soll möglichst ökologisch verträglich, ressourcenschonend und umweltverträglich sein. Knapp 60%. Aber das heißt noch lange nicht, dass sie das auch alle so umsetzen. Und nicht nur, weil sie nicht wollen, teilweise können sie einfach nicht, weil das Angebot nicht da ist. Ne, also von daher, man muss ihnen dann zum einen kommunikativ auf die Sprünge helfen und zum anderen aber auch ein Angebot schaffen, damit sie ihre Wünsche auch umsetzen können.
Okay. Wenn wir mal den Blick in die Zukunft richten, glaubst du, dass wir es hinbekommen, dass touristisches Reisen wirklich klimaneutral werden kann? Oder ist es am Ende nur ein weniger klimaschädlich? Dass wir aber trotzdem irgendwo immer mit einem relativ, ja, mehr oder weniger großen CO2-Impact verbleiben werden?
Bei den Urlaubsreisen nach Schleswig-Holstein wäre ich da positiver als bei den Urlaubsreisen der Schleswig-Holsteiner, würde ich mal sagen. Weil eben durch den geringen Anteil der Auslandsreisen hierher, ne, vor allen Dingen Menschen aus dem Inland, die hierher reisen, da glaube ich, ist es noch realistischer, klimafreundlicher zu werden, klimaneutral. Puh, das ist dann echt eine ziemlich hohe Hausnummer. Aber es ist auf jeden Fall ein schönes und ein positives Ziel und es lohnt sich, daran zu arbeiten. Und ich versuche selbst mit meiner Arbeit dazu beizutragen. Und ja, wer, wenn nicht wir, ne? Also irgendwie muss man es ja versuchen.
Wie würdest du es genau dir vorstellen wollen? Was wäre deine Idealvorstellung für Reisen nach oder auch durch Schleswig-Holstein?
Meine Idealvorstellung wäre zum einen, dass der Anteil derjenigen stark erhöht wird, die mit Bus oder Bahn anreisen, dass die Infrastruktur deutlich verbessert wird. Kompensation auch von Pkw-Reisen. Auch so kann man ja Klimaneutralität zumindest auf dem Papier herstellen. Und für mich zählt dabei dann nicht nur die Verkehrsmittelwahl, sondern auch die Unterkünfte gehören ja auch mit dazu. Auch die haben ja Klimaauswirkungen. Und die Ausstattung mit erneuerbaren Energien beispielsweise dann bei den, ja, auf den Hoteldächern und ähnliches. Und ich glaube, da passiert dann eben schon relativ viel. Vielleicht ist es auch einfach nur ein frommer Wunsch, aber ich finde es wichtig, so eine Vision zu haben und in die Richtung gemeinsam zu denken. Und dann ist Schleswig-Holstein als Land, in dem eben so viel, ja, also die natürlichen Voraussetzungen sind hier eigentlich gut dafür und mit dem hohen Anteil an Windkraftanlagen beispielsweise, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, hat auch Auswirkungen auf den Tourismus, es passt irgendwie ganz gut zusammen, finde ich, klimafreundlich reisen aus Schleswig-Holstein als Urlaubsziel.
Unterstützen wir, oder, Sanna?
Unterstützen wir. Du hast mich jetzt natürlich eigentlich heiß gemacht, noch Fragen zu stellen zu den Windkrafträdern, aber das lassen wir jetzt. Unsere Folge ist vorbei. Wir freuen uns sehr, dass du bei uns gewesen bist. Vielen, vielen Dank, Bente.
Gern geschehen.
Und ich habe noch einen kleinen Aufruf. Die uns regelmäßig hören, die kennen das schon. Es ist aber ganz wichtig für uns als kleiner Podcast. Wir freuen uns, dass ihr dabei wart, dass ihr mit uns quasi am Kaffeetisch gesessen habt, zumindest mit euren Ohren. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr uns eine gute Bewertung in eurer Podcast-App dalasst. Das dauert nur ein paar Sekunden und hilft uns wirklich sehr.
5 Sterne auf die 1.
Genau.
Vielen Dank, Bente.
Gerne.
Ciao.
Das war Shift, der Norden macht Zukunft. Der Energiewende-Podcast der EKSH.